Herr, an diesem Abend wollen wir hören und dir begegnen. Unser Kopf ist so erfüllt von so vielem, was heute zu tun war, von der Arbeit. Aber irgendwo soll doch heute Abend der Frieden einkehren, dein Frieden. Und der Lichtschein der Ewigkeit soll uns begegnen. Und wir freuen uns, dass du da bist, als der Herr und als der König. Dass du jetzt auch das in die Hand nimmst, was uns Sorgen macht. Du bist auch jetzt bei unseren Kranken und legst deine Hand auf sie. Und wir legen unsere Sorgen bei dir ab. Und wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir es verstehen und begreifen. Amen. Wir wollen die Königsgeschichte jetzt dann in den nächsten Wochen abschließen. Ich habe den Eindruck, für manche von Ihnen war das neu. Sie waren dort noch nicht so zu Hause, aber ich wollte ein wenig Appetit machen, weiß aber auch, dass manchmal die Zeit nicht da war, um das gründlicher zu bereden und zu bedenken. Es hat uns natürlich erschüttert, immer wieder, wie das fortwährend sich durchzieht durch die ganze Geschichte, dass die abfielen von dem Herrn. Wir hatten das am letzten Mal sehr ausführlich besprochen bei Manasse und sagten, dass das liegt in unserem Herzen drin. Das ist schwer. Wir selber haben ein Leben lang damit zu kämpfen, dass in uns ein Hang ist, weg von Gott. Eine Sehnsucht, die Gebote Gottes zu brechen. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der nicht kämpfen muss, gegen die Versuchung in sich zu sündigen. Und das ist so schwer, wir sind von Natur aus geneigt, Böses zu tun. Was ist das eigentlich? Da wird ja so gern drüber diskutiert, über solche theologischen Worte, das ist immer blöd, solche Worte, die soll man nie gebrauchen, besonders wenn die Worte nicht in der Bibel drin kommen. Das Wort Erbsünde kommt in der Bibel nicht vor. Lassen Sie die ganzen Worte weg, die nicht in der Bibel drin vorkommen. Auch Prädestination kommt nicht vor. Vorherbestimmung. Es steht bloß drin, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass wir seine Kinder sein sollen. Ist doch klar. Dazu hat er uns geschaffen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir schon mit unserer Geburt dies in uns tragen, ohne dass sich einer entschuldigen kann. Kein Mensch kann sich entschuldigen. Es kann sich kein Mensch entschuldigen, der Böses tut und sagen, ja, aber ich bin eben so geboren. Weil in ihm auch die Kraft ist, dem Bösen zu widerstehen. Und das ist gerade die Würde des Menschen, dass er ringen kann mit der Versuchung in seinem Leben. Wie heißt es? Beim Sündenfall und dann bei der Austreibung. Die Sünde ruht vor der Tür. Du aber herrsche über sie. Und das ist so schwer. Es gelingt nur durch Jesus, der in unserem Herzen Wohnung macht. Anders kriegen wir das nicht hin. Und wir müssen immer wieder die Reinigung bekommen, solange wir auch im Christenleben stehen. Und das hat uns die ganze Königsgeschichte über begleitet. Aber heute fangen wir mal an in 2. Könige 22 mit einer erfreulichen Sache. Großvater und Vater waren liederlich bis auf die Knochen, bis ins Mark, Manasse und Ammon. Sie haben Rekorde aufgestellt, um Gott zu erzürnen. Und dort ausgerechnet aus diesem Spross wächst ein treuer Glaubensmann. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Jetzt nicht, dass Sie sich vorstellen sollen, dass der mit seinen Jungscharblosen da auf dem Königsthron saß, sondern der wurde natürlich einem Vormundschaftsrat unterstellt. Aber es interessiert unsere Kinder immer zum Erzählen, ist das super, wenn man diese Geschichten nimmt. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Botskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Weg seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Verschiedentlich haben wir das immer wieder gefunden. Die Einflüsse der Mütter sind von großer Bedeutung. Wir haben ja eine Art, dass wir alles beurteilen, nach dem, wie man heute Einfluss gewinnt. Und für jede Frau ist das natürlich auch eine Frage, eine ehrliche Frage, ob die Frau nicht in vielem heute entwürdigt wird und auch ihr wirklich das vorenthalten wird, was sie durch ihre Gaben genauso wie der Mann erreichen kann. Das ist ja eine Not in unserer Gesellschaft. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass oft auch gar nicht so wichtig ist, welche äußere Stellung jemand hatte. Diese Mutter, von der wissen wir sonst wenig, sie hat offenbar ihre Hauptaufgabe in der Erziehung ihres Sohnes gesehen und sie hat in aller Stille die verhängnisvollen Auswirkungen ihres Mannes bremsen können. Es ist ja nicht leicht, wenn man in so einer Mischehe lebt und wenn man einen ungläubigen Mann hat und wenn man gar noch einen Mann hat, von dem man weiß, dass er mit okkulten Dingen arbeitet und sich täglich diesen teuflischen Mächten ausliefert, muss das ja für eine Frau schwer sein. Da gibt es ja ganz wichtige biblische Sachen. Dass eine Frau, auch wenn sie in engster Gemeinschaft mit einem ungläubigen Mann lebt, deshalb nicht Angst haben muss, sie käme unter die okkulten Einflüsse. Das ist ein ganz tolles Wort des Paulus. Sondern da sie dem Herrn gehört, kann all das an ihr nichts ausrichten. Wenn sie wirklich dem Herrn treu dient, und es ist nicht so, dass man dann die Ehe deshalb aufkündigen soll. Paulus sagt nur, es ist möglich, wenn der Mann sie wegschickt, dann soll sie nicht mehr heiraten, aber sie von sich aus soll nichts tun, nur wenn der Mann sagt, ich möchte mit ihr nicht mehr zusammen sein, dann ist das anders. Aber auf jeden Fall ist interessant, dass nicht jemand Angst haben muss und sagen, mein Mann, der geht da irgendwie mit teuflischen Dingen um, dann kommt das durch unsere Nähe, nahe Ehebeziehung auch in mein Leben. Nein, das gibt es nicht. Wer dem Herrn gehört, steht unter dem Schutz des Herrn. Und wir haben hier ein herrliches Beispiel von dieser Jedi da, dieser Mutter, die den Sohn Josia ganz anders erzieht, als der Ammon umgebracht wird. Er wird ja ermordet, der Vater, da steht sie da und ist nun auch, so war das vermutlich, Vormundschaftsrat. Sie hat die Regierungsgeschäfte zu beeinflussen und was ja gar nicht gemacht werden kann, wir sprachen letztes Mal viel drüber, dass Eltern ihre Kinder beeinflussen. Das geschieht hier. Das ist jedes Mal ein Wunder Gottes. Ich möchte Ihnen auch Mut machen, das hängt jetzt nicht bloß, geht jetzt nicht bloß die Eltern an, sondern das ist ja wichtig für alle, die irgendwo jungen Menschen begegnen in der Kinderkirche, die ein Patenkind haben, die in der Nachbarschaft ein Kind treffen. Sie können so ungemein viel wirken. Wir haben gerade einen 14-jährigen Patensohn da, der jetzt aus Norddeutschland kommt und der schon Schulferien hat. Und es ist ja was Interessantes, wenn plötzlich so ein Kind, wir haben den ganz wenig getroffen, Zutrauen bekommt und sich öffnet. Und dann müssen Sie wissen, dass wir viel darüber beten müssen, dass doch in diesem Kind etwas wirkt und lebendig wird. Und auch in Ihrer Nachbarschaft. Ich meine immer wieder, dass Sie eine ganz große Bedeutung haben, wenn Sie oft die Lebensläufe von Menschen verfolgen und wo kam einer zum Glauben. Das spielt doch das ganz bestimmt eine große Rolle, dass schon in früher Jugend jemand da war, der Liebe gab, der Einflüsse gab. Vielleicht auch mal so ein schönes Bilderbuch schenkt, wo so ein Kind schon früh was hört von Jesus. Ich freue mich auch über den Dienst der Kinderkirche. Es ist ganz erstaunlich, wie viele aus unseren Jugendgruppen aus völlig ungläubigen Familien kommen. Und auch in ihrem Leben ist das von großer Bedeutung gewesen. Also der Einfluss, der hier in einem Kinderleben geschieht, und er lebt das, er tut das. Es ist ja immer wieder faszinierend, wie auch unsere Konfirmanden doch einen heiligen Ernst haben und das wirklich tun wollen und das Suchen zu verwirklichen, wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Also es ist für uns nur wichtig, wo braucht mich Gott? Und die Bibel zeigt uns immer wieder, dass viele Dinge in unserem Leben sehr bedeutsam sind. Das sind keine nebensächlichen Dinge. Auch nehmen Sie sich einmal Zeit für ein Kind, laden Sie es ein. Gehen Sie mit ihm spazieren, reden Sie mit ihm. Und gerade dafür sind die Kinder so dankbar, wenn man merkt, man versteht sie, man geht auf sie ein, man kommt ihnen entgegen. Es braucht gar nicht viel, um den Kindern die Liebe Jesu sichtbar zu machen. Im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach, geh hinauf zu dem Priester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Haus des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vor Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Haus des Herrn, und sie es geben den Arbeitern im Haus des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Haus des Herrn, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Mauern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern, doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Wir hatten das schon einmal beim Hiskia. Wir sind jetzt beim Josia. Es ist nicht falsch, wenn man auch im Kaufmannsleben Vorsicht walten lässt. Ist gar keine Frage. Es gibt genaue Regeln und es ist für uns immer wieder gut, das zu wissen, wie man handeln soll. Ich möchte daran erinnern, dass es für Christen nicht geht, dass sie ihre Rechnungen nicht pünktlich zahlen. Es geht auch für Christen nicht, dass sie ihre Staatspflichten versäumen und dass wir unwahre Angaben geben bei irgendwelchen Steuererklärungen. Das sind alles Selbstverständlichkeiten und da liegt sonst kein Segen auf unserer Arbeit. Aber es ist etwas Schönes, wenn es auch eine Vertrauensbeziehung gibt auf Treu und Glauben. Wenn man sich darauf verlassen kann und sagen kann, das ist in Ordnung, das läuft hier in Ordnung. Aber das Wichtigste war bei diesen Renovationsarbeiten jetzt am Tempel, dass die Handwerker, wie sie da die Wände abklopfen, und die haben ja da ziemlich viel renovieren müssen, der Tempel muss offenbar sehr verfallen gewesen sein, dass sie plötzlich sagen, da ist ja eine Schriftrolle. Und sie holen die Schriftrolle raus und dann schleppen sie die zum König, weil sie merken, das muss ja eine wichtige Rolle sein. Und offenbar wusste niemand mehr, was es mit dieser Schriftrolle auf sich hat. Das ist ja das Bestürzende. Ist das überhaupt möglich, dass im Volke Gottes das Wort Gottes so rar werden kann, dass man es gar nicht mehr erkennt? Und jetzt haben wir etwas ganz Wichtiges. Wie kann ein Mann wie Josia eine Änderung, jetzt sagen wir es mal, in der Kirche erreichen? Das war ja damals das Gottesvolk. Wie kann man da hineinwirken und eine Reformation bewirken? Vor Augen steht uns immer wieder die Reformation, die Martin Luther gemacht hat. Das war eine besondere Stunde, wenn Gott ihm das schenkte, dass seine Worte so durchschlagen konnten und auch an die Herzen drangen. Aber wie kann man das heute eigentlich tun, wo man merkt, bei so vielen Menschen ist es nur noch eine äußerliche Frömmigkeit, dort wird gar nicht mehr das getan und gelebt, was Gott will. Man richtet sich nicht mehr nach dem Worte Gottes. Sie haben das ja auch immer wieder erlebt, wie das eine Not ist, dass auch etwa schon in der Verkündigung oft das Wort Gottes sogar angegriffen wird oder dagegen gesprochen wird. Und was möchte man denn da tun? Das Interessante ist, sie erreichen mit Kampf eigentlich sehr wenig. Sie erbittern durch. Und vor allem auch mit Zank gegen Menschen erreicht man nichts. Das, was so interessant hier bei dieser Geschichte ist, wir wollen es jetzt gar nicht im gesamten Ablauf lesen, als Josia diese Gesetzrolle liest, ist er tief in seinem Gewissen getroffen. Und wir machen eine Erfahrung, dass alle Erneuerung im Volke Gottes immer wieder vom Wort Gottes ausgehen muss. Es hat nur einen Wert, wenn es über dem Bibellesen geschieht. Und es muss eine Erneuerung beim Bibellesen werden. Natürlich darf es auch nicht so sein, dass es nur ein äußeres Bibellesen ist, so eine, dass man sagt, macht man eben eine Lesung. Sondern das Tolle war ja, dass es dann die Gewissen treffen kann. Und wir können das jetzt verfolgen bei all den Erneuerungsbewegungen, die es gegeben hat. Frau Stocker-Schwarz hat gerade so eine ausgezeichnete zweite Examensarbeit geschrieben über Ludwig Hofacker und da hat mich wieder gepackt. Wenn man das mal sieht, wie das bei Ludwig Hofacker so war, dass der Mann ganz tief getroffen war. Das spürte die Gemeinde. Oder die ganze Erweckungsbewegung war doch so, wenn da die Bibelkreise sich getroffen haben, dann hat oft das landesherrliche Kirchenregiment noch einen Polizisten abgestellt, dass er die Geheimversammlung, die dort in einer Schusterswerkstatt gehalten wurde, überwachen sollte. Und der Polizist stand da und wollte lauschen, was dort Staatsverräterisches gemacht wurde. Und da hat sich der Polizist bekehrt. Und ist auf einmal in die Versammlung rein und niedergekniet. Weil das Wort traf. Und Sie müssen wissen, es gibt überhaupt nichts so Aufregendes wie das Bibelwort. Wenn wir das Bibelwort wieder zitieren und lesen, und das ist auch in unserer Lage in der Kirche, wo der Glaube in so vielen Menschen erstarrt ist, das Wichtigste, dass wir wieder Bibel lesen, dass wir mit Menschen wieder das so machen. Aber jetzt ist so wichtig, dass bei den Frommen nicht das langweilig wird, sondern dass man direkt spürt, wo es uns trifft. Ich sehe heute viele fromme Kreise, die irgendwo das Wort Gottes immer krampfhaft den Menschen so wie aufdrängen wollen. Und ich würde immer Mut machen und sagen, da wo sie im Hauskreis zusammensitzen und ganz unkompliziert, jetzt auch gar nicht verstiegene Probleme und ferne Probleme diskutieren, sondern wo sie ganz schlicht das miteinander austauschen, was ihnen Jesus bedeutet. Dort sind die ungläubigen Menschen am meisten angesprochen. Wo sie offen erzählen, wo Jesus ihr Herz und ihr Gewissen trifft. Und wo das immer wieder um diese Lebensdinge kreist, ganz einfach, wie wir unser Leben erneuern und wie wir den Willen Gottes erkennen und wie wir das tun, das ist so ansprechend. Und das ist auch in unseren Versammlungen so wichtig, dass wir das wieder merken und tun, Erneuerung immer wieder über der Bibel. Über der Bibel, die wir lesen, dort war es die Tora, das Gottesgesetz mit der heiligen Ordnung. Und sie haben dann das lesen lassen auf einem Platz vor den Menschen, damit sie das Gesetz wieder hören. Der Josia war tief erschüttert, als er dieses Wort las und hörte, und er hat sich tief vor Gott gedemütigt und gebeugt. An dieser Stelle muss ich auch einmal noch mal was klarstellen. Es nimmt heute immer breitere Formen an, dass Menschen fragen, wie ist denn das, ist das wirklich wahr, dass Menschen ohne Jesus verloren sind? Und ich kann nur sagen, so steht's überall in der Bibel. Ich habe nirgendwo einen Anlass, anders darüber zu reden. Es gibt Menschen, die sagen, aber Gott sei ein Gott der Liebe, dann dürfe er das nicht. Aber er sagt es in seinem Wort klar. Und hier steht das zum Beispiel, Vers 17. Wer mich verlassen und anderen Göttern geopfert hat, mich zu erzürnen mit allen Händen seiner Werke, darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen. Es gibt einen Zorn Gottes. Und es ist eine Tatsache, wo wir nicht im Einklang mit dem Willen Gottes leben, liegt der Zorn Gottes auf unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie ich als Hindu das sühnen soll. Ich weiß nicht, wie ich als Muslim das sühnen soll. Ich weiß nur, dass es eine Sühnung gibt, die mich frei macht vom Zorn Gottes. Das ist das Blut Jesu Christi, macht mich rein von aller Sünde. Wissen Sie es anders? Ich weiß nicht anders. Und es ist mir furchtbar schwer, wenn in unseren Tagen das so gelehrt wird, weil Menschen nur in ihren Gedanken das haben. In der Schrift können sie suchen, wo sie wollen. Überall dieser Ernst drin, in den Worten Jesu. In der Sendung Jesu, in den Tränen vor Jerusalem, in seinen Gleichnissen, fortwährend dieser Gerichtsernst. Sagen Leute, aber es muss doch noch eine zweite Möglichkeit geben. Wo steht das in der Bibel? Kommen Sie irgendwelche dunklen Stellen, die man nicht erklären kann, sagen, das könnte es doch bedeuten. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann nur den Ernst wiederholen, dass es keine Rettung gibt. Und das Große, wo Menschen sich vor dem heiligen Gott gedemütigt haben, wo sie Buße getan haben, wie Josia, hat Gott sich finden lassen. Anders nie. Das Demütigen ist ja gar nicht etwas, dass ich mich kleiner machen muss, sondern dass ich nur vor Gott sage, du hast recht. Und es war nicht gut und es ist mir leid. Das Wunderbare, wo ich in meinem Leben endlich aufhöre, Theater zu spielen. Sehen Sie im Herrlichsten in der Geschichte, wo der mit Jesus gekreuzigt ist, der Schächer. Und wo der plötzlich sagt, Herr, denk an mich. In dem Augenblick hat er den Zuspruch des Paradieses, anders nicht. Und der andere, der stolz, sagt, wir haben doch das gar nicht verdient, dass es uns so schlecht geht. Und wie ist das überhaupt mit Jesus? Wir wollen Gottes Sohn sein, ich verstehe es überhaupt nicht. Für den hat Gott kein Wort mehr. Es gibt ein Verlorensein, eine Hoffnungslosigkeit und es gibt ein Gerettetsein von das davon herkommt, dass ich mich demütige und mich beuge vor dem lebendigen Gott. Vers 19, weil du im Herzen betroffen bist. Herz heißt nicht immer das Gefühl. In der Bibel, im Alten Testament, ist das immer das Gewissen. Weil du in deinem Gewissen betroffen bist, in der Tiefe deines innersten Willens und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden. Und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Den wird er nicht verstoßen, der zerbrochenes Herzens ist, der zerschlagenen Gemütes ist. Das ist eine wichtige biblische Beobachtung und das kommt in den Königsbüchern jetzt so heraus und wir brauchen das und sollen das wieder hören. Jetzt will ich noch was hineinpacken in diesen Abend und es ist jetzt immer natürlich in diesem Abend, man ist müde und Sie sagen, jetzt ist eine ganze Fülle, es wird eigentlich reichen, aber darf ich es nochmal tun? Es ist ja interessant, wenn wir die Königsbücher lesen, dann sollten uns auch die Propheten viel verständlicher werden. Und ich hoffe, dass Sie es sich wenigstens notiert haben und dass Sie, wenn Sie jetzt in die Propheten kommen, sich daran erinnern, wir hatten es beim Jesaja, wie er rausgeht zum Teich des Walkenmüllers, oder wir haben das mit dem, so verschiedene Stellen bei Jesaja gesehen, wo der syrisch-ephraimitische Krieg war, aha, da gehört das etwa rein, dass man es überhaupt mal gehört hat und dann wieder lesen kann, was gehört jetzt zum Josia? Da gehören die ersten 6 Kapitel vom Propheten Jeremia dazu. Und das ist den meisten so nicht bekannt. Und zwar, jetzt möchte ich fast sagen, das ist heute Abend, es muss fast auf uns wirken wie ein Widerspruch. Wir haben 2 ganz verschiedene Darstellungen. Wir haben den herrlichen Bericht in den Königsbüchern, in Chronikbüchern über die das Wirken Josias, über die Umkehr im Volk, über die Wiederherstellung des Tempels. Aber wir haben in Jeremia eine ganz schwere Klage. Wir haben nämlich eine Klage, dass bei vielen offenbar damals im Volk das nicht echt war. Es war keine echte Bekehrung. Und das möchte ich jetzt einfach anfügen, weil uns das hilft, dass wir doch in unserem Leben noch mehr darauf sehen, dass wir wirklich unser Leben vor dem Herrn in Ordnung bringen. Schon bei der Berufung Jeremias heißt gleich im ersten Vers zur Zeit des Königs Josia. Ab Kapitel 7 sind es dann die späteren Könige Joachim und wie die alle heißen, Zedekia, auch wo er dann in den Brunnen geworfen wurde und so weiter. Aber die ersten 6 Kapitel sind es. Und jetzt fast lohnt es sich noch einmal, diese 6 Kapitel zu lesen. Wir machen das jetzt nicht in der Bibelstunde, weil das jetzt irgendwo verwirren würde. Aber ich verstehe noch einmal, wie dieser junge Mann gerufen wird und er soll dagegen antreten. Es war für ihn ganz arg schwer, weil er spürt, die sagen alle, ja, wir haben doch vor Gott unser Leben bereinigt. Es gibt ja auch eine billige Gnade, die man eben nimmt und sagt, ja, Gott hat uns ja vergeben. Aber in Wirklichkeit ist das Leben im Untergrund gar nicht in Ordnung gebracht worden. Sondern man benutzt nur die Vergebung und macht eigentlich unten in der gottlosen Art weiter. Und da sagt der Jeremia, Worte, die man nicht vergisst. Und an die will ich Sie jetzt nur erinnern, etwa dieses Wort. Mein Volk macht eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Sie leben ja nicht wirklich mit dem Herrn. Sie tun das nur so oben hin. Der Priester fragt nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achten meiner nicht. Und die Hirten des Volks wurden mir untreu und die Propheten weissagen im Namen des Baal. Offenbar war der Unglaube viel tiefer versteckt. Und ich fühle mich auch immer wieder erinnert, wie in unserer Zeit heute, wo sich dann jeder Christ nennt, aber man kaum Menschen fürchtet, trifft, die Gott fürchten, die in der Tiefe ihres Herzens Gott dienen wollen. Offenbar war damals, und da kommen wir noch drauf, Vers 18, Kapitel 2, Jeremia 2, was hilft's dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Damals waren die Leute ganz berauscht von den politischen Umwälzungen. Sagen, da in Ägypten kommst, da heißt, die Ägypter werden dir schon noch den Kopf scheren. Ich werde am Ende meiner Bibelstunde nochmal draufkommen. Und da merken Sie mal, wie die Bibel in sich zusammenhängt und sich erklärt aus ihrem eigenen Zusammenhang. Aber nochmal eine Stelle vom Jeremia 4, Vers 3. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem, pflügt ein neues und sät nicht unter die Dornen. Jetzt haben sie natürlich noch nie unter die Dornen gesät. Aber wenn Sie das Bild mal verstehen, die Gartenbesitzer wissen das, die haben hinten eine Brombeerhecke. Und die setzen doch nicht ihre Rettich und ihre Salatköpfe hinter rein, wo sie es nicht mehr rauskriegen. Wo es auch gar nicht wachsen kann. Sondern die legen ein Feld, ein Beet an, wo sie es sauber machen und da säen sie aus und da pflanzen sie an. Aber jetzt, warum macht ihr es denn im Geistlichen so? Warum jätet ihr nicht vorher sauber aus? Warum reinigt ihr euch nicht? Warum wollt ihr denn den Neuanfang so haben, ohne dass das Alte wirklich ausgerottet ist? Und das ist heute Abend doch wichtig für uns, dass in unserem Leben es zu einer wirklichen Erneuerung kommen muss. Und in diesen Tagen ist das immer wieder gut, dass man sagt, es ist nicht so die Frage immer wieder, wie wir an die Welt sagen, die Welt muss sich bekehren und die Welt soll mal zum Glauben kommen, sondern dass die Gläubigen sich heiligen für Gott und dass sie wirklich im Einklang mit dem Wort Gottes leben. Beschneidet euch für den Herrn, macht das nicht bloß aus, ihr sagt, die ganze Prozedur ist doch gar nicht der Handlung, die damals im Judentum war, sonst geht um euer Herz, um euer Gewissen, macht das in der Tiefe eures Herzens und sagt, merkt ihr nicht schon, wie die Katastrophe vor eurer Türe steht, wenn ihr nicht innerlich umkehrt? Und es ist doch wichtig, es gibt überhaupt über unserem Leben keine Rettung, wenn wir nicht in Gott geborgen sind. Wir haben keine Zuflucht, keine Sicherheit, wenn nicht der barmherzige Gott sich unserer erbarmt. Kapitel 5, Jeremia, dem sündigen Volk kann nicht mehr vergeben werden. Er hat ja tolle Bilder gehabt, der Jeremia, und sagt, die Leute sind in ihrem Glauben wie eine Kamelstute in der Brunst. Da will er sagen, die sind nicht treu auf Gott ausgerichtet, sondern sie laufen jeder anderen religiösen Meinung nach. Jedes andere schnappen sie auf. Sie haben nur eine Angst, treu dem einen Gott ergeben zu sein. Wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie vor großer Brunst lechzt und läufig ist. Niemand kann sie aufhalten. Und da, also die ganzen Kapitel von Jeremia sind da faszinierend. Jetzt haben wir also ein Bild. Auf der einen Seite war die Reform des Josia, doch aus der Schau des Propheten war sie nicht durchgedrungen. Sie ist doch nur offenbar so weit gegangen, so wie der König Einfluss hatte. Es wird deutlich gesagt, der König meint es recht, aber im Volk war das schwierig durchzusetzen. Und das kann man eben nicht zwangsweise von oben herunter, wenn das Wort Gottes nicht das neue Wesen schafft. Und deshalb möchte ich jetzt abschließen noch mit diesem Kapitel 23, damit man den König Josia, jetzt, wir brauchen ihn nicht fertig machen, aber den Bericht wenigstens behandeln, fertig behandeln. Da habe ich mal drüber gepredigt, das ist noch gar nicht so lange her, wie der Josia das Pascha wiederhergestellt hat. Nachdem es so schlecht gehalten wurde, hat er all diese Utensilien des Heidentums wieder, hat er da abgebaut und hat dann wieder eingeführt, dass das ungesäuerte Brot nach den Vorschriften des Gesetzes gebacken wurde. Er ließ das Bild der Aschera aus dem Haus des Herrn bringen an den Bach Kidron, Kidrontal zwischen Ölberg und Jerusalem. Er brach die Häuser der Tempelhurer ab. Was hat sich um den Tempel herum gerankt? Der Teufel sucht mit Vorliebe den Tempel Gottes und dort macht er seinen schlimmsten Unfug. Dort haben die Frauen Gewänder für die Aschera gewirkt. Und wenn Sie die ganze Liste sehen, das ist eigentlich erschüttert, das ganze Heer des Himmels und dass da wieder Menschenopfer dargebracht wurden im Tal Ben-Hinnon. Und er schaffte die Rosse ab, die die Könige für den Dienst der Sonne bestimmt haben. Die Altäre auf dem Dach, Vers 12, die Höhen, die östlich von Jerusalem waren, am Berg des schlechten Rates ist es, da sitzt heute die UNO drauf, dann die Astarte, dem gräulichen Götzen von Sidon, Chemos, dem gräulichen Götzen von Moab, Milkom und sowas. Wieder, es geht so weiter wie bei Hiskia, der ja auch das alles weggetan hat. Und dann Vers 21, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht. Das ist noch einmal wie beim Auszug Israels gewesen, bewegend. Sehen Sie, Wir können immer wieder das eine Evangelium fassen. Es ist eine Welt des Todes, eine Welt des Gerichtes. Der Würgengel geht durch die Welt und durch das große Wunder leben wir. Damals war es das geschlachtete Lamm und wir haben heute auch nichts weiter als das Opfer Jesu. Damals haben sie das Blut genommen und an den Türzargen hingeschmiert und wir sagen, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und dann standen sie da in dieser Nacht und feierten das miteinander und waren fröhlich. Wir dürfen leben aus unverdienter Vergebung heraus. So haben sie Passa gefeiert. Noch einmal an die alten Quellen angeknüpft. Und das ist das eine Evangelium, das es nur gibt. Es gibt keinen anderen Weg. So hat Gott sich offenbart, im alten Bund und im neuen Bund. Das heißt dann im Vers 25, es war kein König wie Josia, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz Mose, und nach ihm kam keiner seinesgleichen nicht auf. Und doch ist das Gericht über Jerusalem nicht weggetan. Er stirbt auf ganz merkwürdige Weise. Vers 29. Zu der Zeit zog herauf Pharao Necho, der König von Ägypten. Ich habe gesagt, ich komme am Ende meiner Bibelstunde nochmal drauf. Was ist das weltpolitisch gewesen? Wir stehen in der großen Auseinandersetzung. Immer wieder, in Israel ist immer um diese Frage gegangen. Da ist auf der einen Seite das Zwei-Stromland, Mesopotamien, Assyrien oder Babel oder Persien später. Das sind die großen Mächte aus dem Osten, die immer von Norden eingefallen sind. Oder von Süden war es Ägypten. Und Israel hat versucht, da dazwischen sich weltpolitisch zu halten und mit dem einen und mit dem anderen zu paktieren. Wir hatten es ja schon, diesen Pakt mit Ägypten. Da gibt es ja die Prophetenworte, weh denen, die auf die Rosse Ägypten schielen. Hier haben wir eine andere Situation, dass der ägyptische König Offenbach über Juda hinaus vorstoßen wollte, um gegen die Babylonier oder Assyrer ein großes Bollwerk zu haben. Es war, wie, verstehen Sie, wie heute, wo es zwei Mächte gibt, Ost und West, so war es eben. Damals gab die zwei Mächte und die Völker in der Mitte, die wurden drin zerrieben. Und der Josia macht etwas, was bestimmt nicht vom Geist Gottes bestimmt war. Er wehrt sich gegen das Vorrücken von dem Pharao Necho und versucht offenbar, ihn zu bekämpfen, und wo, das wissen jetzt unsere Israelreisen sehr gut, in Megiddo, in der Ebene Jezreel, das ist das große Aufmarschgebiet immer gewesen gegen Israel, dort ist eine Riesenfestung gewesen, die wir ja noch in glühender Hitze besichtigt haben, wo wir durch den Tunnel gegangen sind, dort in Megiddo wollte er sich dem König der Ägypter entgegenstellen, wird früh in der Schlacht getroffen und kehrt und kommt um. Es ist gar nicht viel erzählt von diesem Kampf. Es war sicher eine Kurzschlusstat, dass er sich dort militärisch zu wehren versuchte. Es ist nicht so, dass Gott die Kriege in der Bibel segnet und die Waffen segnet. Und seine Männer brachten den Toten von Megiddo und führten nach Jerusalem, begruben ihn in seinem Grabe. Und er kann doch das schreckliche Geschehen nicht aufhalten. Was soll uns heute Abend wichtig sein? Heute Abend ist uns Verschiedenes wichtig geworden. Es ist enorm, wenn eine Mutter oder eine Frau oder ein Mensch den Dienst sieht, den er an einem jungen Kind hat. Ein unerwarteter Dienst, eine wichtige Aufgabe, die doch zum großen Segen wird. Dann haben wir das gehabt, wie eine gründliche Umkehr nötig ist. Erneuerung, um die wir so sehr beten in unserem Volk, in unserer Kirche, die muss vom Wort Gottes, von der Bibel herkommen. Anders kann das nie geschehen. Eine Bibelbewegung muss wieder anfangen. Und das kann Gott machen, dass das Wort die Menschen trifft. Und auf einmal sagen, Leute, ich habe das Bibelwort lässt mich nicht mehr los. Nur wenn wir eine Bibelgemeinde sind, kann uns das weiterhelfen. Wir brauchen nichts anderes als das Wort Gottes. Das ist das Licht in der Dunkelheit. Und dann noch doch das Schwere, dass offenbar eine Bußbewegung nicht tief genug ging. Es wird uns auch schwer, was wird aus unserem Volk, aus unserer Kirche, aus unserem Land. Wir wollen an unserem Stück wirken, dass Gott uns zum Segen setzen kann. Der Dienst eines Josia war nicht vergeblich. Er durfte wirken. Wir haben jetzt dann nach unserem Sommerabend noch die letzten Kapitel bis zum Untergang Jerusalems, bis zur Zwangsdeportation nach Babel. Und das wollen wir auch noch sehen. Aber es ist nicht so, dass es nur entmutigend ist, sondern auch ein Stück Bibelkurs für uns sein, dass wir auf einmal so in Jeremia ganz neu lesen und sagen, das sind so tolle Bilder, die er gebraucht hat. Wie der gerungen hat, der Jeremia dann, es wird dann nachher direkt tragisch, wie unter den Nachfolgekönigen, da hat man ja ihn einfach eingesperrt, damit er seine Worte nicht mehr sagt, wenn man das nicht ertragen konnte und ihn nur als einen Miesepeter verkürzte. Dabei war er einer, der das Wort Gottes in Klarheit verkündigt hat.